nichts passiert. Das ist ein merkwürdiger Film. Ich hatte dort auch Lust gehabt, zum Verstören oder zum Publikum mitnehmen in die Schuhe von jemandem, wo man eigentlich gar nicht drinstecken will. Und das ist sehr etwas Unangenehmes, aber auch etwas, was einem noch schneller passieren kann als also, so. Und um das ist es mir gegangen. Und das ist natürlich ein Unangenehmer.
Herzlich willkommen zur erste Soundcheck-Talk-Folge nach der Sommerpause. Es ist jetzt quasi die zweite Staffel und das ist die 11. Folge. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast möchte ich mit einem kleinen Video vorstellen. Legendär.
Herzlichen Dank.
Herzlich willkommen, Michael Lewinsky. So schön.
Ja, krass.
Hey, wie geht's dir, wenn du den Auftritt von uns von Limit siehst, 1985, und jetzt quasi, was sind's? 41 Jahre.
Ich weiß nicht, wieso. Also, ich möchte ja gerne so erwachsen sein, um mich nicht mehr schämen, aber ein bisschen schäme ich mich gleich. Aber ich find's auch mega herzig. Aber wir sind schon, ja, wir sind schon sehr sicher gewesen, dass das am Anfang von einem grossen Weg ist.
Ist es ja auf einer Art gewesen.
Anders, als wir gedacht haben. Oder ich?
Nein. Ja, ja.
Aber doch auf eine Art schon.
Das ist im Sonntagsmagazin gewesen mit unserer Band Limit, die wir hatten.
Wie alt sind wir gewesen?
Ja, ich glaube, 13?
So, 12, 13.
Ja, ja.
Krass.
Also, dort hatte ich noch Haar auf dem Kopf.
Mhm.
Ist dann nicht mehr lang gegangen, aber dort hatte ich noch Haar auf dem Kopf.
Ja.
Magst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
Total gut. Und ich habe sonst kaum je Erinnerungen, oder wirklich wenig, an meine Kindheit. Aber das weiss ich noch total gut. Das ist Zürich-Seebach, Tramhaltestelle, hinter dem Landhaus sind so zwei, ich würde sagen, 9-Jährige auf dem Velo rumgekurft, weil dort die Kilbe gekommen wäre. Und es waren so Schilder gewesen, hier. So. Jetzt dann den ganzen Parkplatz gesperrt für die Kilbe. Und das waren wir gewesen, und haben gewartet und haben dann angefangen, leicht nervös Autos daran hindern, dort zu parkieren, weil wir darauf gewartet haben, dass Kilby kommt. Wäre schon gewesen, wenn dort der Autoscooter nicht parken konnte.
Das wäre eine Tragödie gewesen.
Und dann ist aber tatsächlich die Kilby nie gekommen. Und dann haben wir...
Zum Glück ist dann ein Polizist gekommen, muss man
ja
sagen.
Ja, ich glaube, ein Polizist hat uns irgendwann daran gehindert, weiter hobbymässig Verkehrspolizei zu spielen und Autofahrer abweisen.
Weil wenn der nicht gekommen wäre, würde man vermutlich dort stehen.
Wahrscheinlich mit so Westen. Ja, und das ist der Anfang war von einer schönen Freundschaft.
Absolut.
Aber was ich noch weiss, ist, dass wir selber dann Kilby gemacht haben.
Mhm.
Bei dir daheim, du hast so einen, also bei deinen Eltern daheim, ihr habt in der Stube einen Sessel gehabt, wo man hat können drüllen und
rütteln.
Und dann ist einer reingesessen und der andere hat gesagt, willkommen zur nächsten rassigen Rummelfahrt.
Zusteigenplatz nicht wieder.
Genau. Und irgendwie...
Selber gemachte Chips haben wir.
Ja. Und irgendwie, finde ich, ist das der Anfang von U-Filmen. Wirklich, von U-Filmen, wo später kreativ gekommen ist, in verschiedenen Berufswegen, von der Musik, über anderes Zeug, das ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde, das ist eigentlich der Ursprung gewesen, dass wir dort Unterhaltung gemacht haben. Es ist noch schwierig zu machen, aber ich finde, dass wenn man Musik macht, will man ja auch Aufmerksamkeit vom Publikum, wenn man schreibt, wenn man Aufmerksamkeit und man gibt immer etwas, man macht Entertainment und die Leute zahlen dafür, schlussendlich zum unterhalten werden. Und eigentlich ist es nichts anderes gewesen, es war ein Spiel gewesen. Wir haben dort auch Unterhaltung für die Chips. So. Mhm. Und nachher haben wir es einfach weitergemacht und ist grösser geworden und irgendwann erwachsener geworden. Aber so anders eigentlich nicht bis heute.
Nein, Chips würden heute ein bisschen anders aussehen.
Chips würden anders aussehen. Vielleicht ist das mit dem Rütteln und dem Trüllen, steigen sie zu, ist alles ein bisschen professionalisiert. Aber eigentlich, wenn du heute sagst, hören Sie die CD, die ich da gerade produziert habe, Sie werden sich freuen, dann ist es eigentlich nicht so etwas anderes.
Und das Tolle dort ist ja gewesen, ich meine, eben, wir haben uns ja nicht kennt. Wir haben uns einfach, du bist mit dem Velo dort die ganze Zeit am Schauen. Das hast du bei mir auch festgestellt. Dann habe ich gefragt, was machst denn du so? Mhm. Dann hast du irgendwie gesagt, ja, ich spiele Gitarre. Und dann habe ich gefunden, ah, ich spiele Heimorgel. Hey, wollen wir mal zusammen spielen?
So lustig, oder?
Ja.
So cool. Ohne Eltern, ohne Lehrer.
Nichts. Wirklich einfach so. Einfach mir, ja. Dann hast du erzählt, du hast einen Gitarrenlehrer. Das ist der Thomas Palmer, hat der geheißen. Und dann haben wir uns mal getroffen und haben angefangen, eigene Lieder zu schreiben.
Ja, weil du hast eben ein Keyboard gehabt mit
Heimorgel
mit einer Begleitautomatik. Und das war recht cool gewesen. Quasi ein Schlagzeug gratis dazu.
Ja, haben wir Gage sparen auf dem Schlagzeug. Ja, genau, ja, genau. Wenn man das Bild da anschaut, unser erstes Konzert, und das ist ja auch mega herzig, das hat deine Mami noch geschrieben und auch gestaltet.
Wie gestaltet haben wir es, glaube ich, aber haben wir es selber.
Ist wahr?
Die habe ich immer gemalt und die sind so klebig.
Stimmt, das ist dein Köpfchen, wo du mit der übergrossen Nase...
Habe ich überall drauf gemalt.
Ja, genau. Ja.
Und die grosse Grafikkarriere ist auch...
Eigentlich flöten gegangen, oder? Ja. Dort schon. Herzig ist der Eintritt in Stutz im Gemeinschaftszentrum Seebach. 1984, also dort bin ich 12 gewesen.
Okay, das ist
und da haben wir ein Jahr vielleicht schon zusammen Musik gemacht. Mhm. Also das würde heissen 11. Und wir sind ja knapp ein Jahr auseinander, oder?
So ist es.
Wir sind Kinder, ihr seid Kinder, aber nehmt ruhig auch die Eltern mit. Gut, das ist marketingtechnisch on point.
Hey, ausbaubar. Aber es sind nicht so viele Leute gekommen, muss man sagen, zu dem Konzert. Aber es war mutig. Es ist quasi das erste Konzert. Ist das unser erstes Konzert
gewesen? Also so unser erstes Konzert, das wir so angekündigt haben. Also, wir haben aber auch legendär den Auftritt im Altersheim Grünhalden in Seebach.
Haben wir auch selber organisiert.
Haben wir selber organisiert und das vergesse ich nie mehr. Wir haben, alle unsere Lieder gespielt. Das sind vielleicht 7 Lieder gewesen oder 6 so. Und dann haben wir am Schluss den Schneewalzer noch gespielt, weil wir gefunden haben, ja, wir müssen ein bisschen schauen, dass das Publikum auch bedient wird. Oder? So mit,
noch nicht.
Nicht, oder? Und dann haben sie einen schönen Ort geklatscht, haben sie ja müssen. Und dann haben wir ja keine Zugabe gehabt, haben gefragt, gibt es ein Lied, das wir noch mal spielen sollen? Was sollen wir noch mal spielen? Dann haben sie noch mal den Schneewalzer gewünscht.
Ja. Hey, aber wir haben gewusst, man muss das Publikum bedienen.
Ja, und das haben wir geschafft.
Ich weiß nicht, ob das für jemanden interessant ist, aber ich finde es super,
es
die Erinnerungen.
Es ist extrem interessant, Micha. Und weißt du was? Es ist scheißegal. Okay. Es ist mir völlig egal, ob das... Ich habe schon beim Podcast mit Philipp Gretti gesagt, wo man gefunden hat, ja gut, das können wir dann rausschneiden. Und nein, die können auch etwas machen, die können spulen. Wenn sie es nicht interessiert, sollen sie spulen.
Sehr gut.
So. Das machen wir jetzt genau gleich. Dann auch ganz toll, wir hatten einen Auftritt bei der Bäckeranlage. Man hat gesagt, wir seien die jüngste Band aus der Schweiz. So hat man gemunkelt. So. In der Boulevard-Szene.
Haben wir auf jeden Fall gesagt. Und es hat kein Internet gegeben, man hat es also nicht überprüfen.
Ja, genau. Ich behaupte es jetzt nach wie vor. Wir sind es. Wir sind es. Dort ist Radio Lora auch anwesend gewesen. Und die haben dann das aufgezeichnet, unseren Auftritt, und haben gesagt, schaut, wir machen am nächsten Tag, also es war am Samstag, am Sonntag, machen wir eine Sendung über das, wenn ihr wollt, könnt ihr auch kommen. Das war dann so unsere erste Begegnung mit dem Lora. Das Tolle an dieser ganzen Lora-Geschichte ist, wir haben ja amix, neben dem Musik machen, haben wir selber zu Hause Radio gemacht. Mit einer Stereoanlage. Magst du dir das auch noch erinnern?
Total. Ich weiss jetzt noch nicht mehr, was war zuerst, das richtige Radio oder unser Zuhause-Radio. Auf jeden Fall sind wir vor der Stereoanlage mit einem Mikrofon gewesen. Und haben, muss man sagen, nicht Lora, eher Radio 24
gemacht. Das sind unsere Helden gewesen.
Schon ein bisschen. Ja. Ich glaube, wir haben uns auch mal beworben und eine Absage bekommen.
Ehre, wo?
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass wir mal eine Blindbewerbung als Radio 24 geschickt haben mit einem Kassettchen. Und der nächste Song ist King
Peter,
Wild.
King Wild oder Peter Schilling.
So. Und dann haben wir uns halt das abgespielt, auch von der Kassette, weil wir haben sie aufgenommen von der Hitparade. So, und das hat dann, und deine Mami war so lieb gewesen, uns zu glauben, und sie ist zur Tür reingekommen. Wir haben gesagt, psst, Mami, wir sind am Senden live.
Ja,
und sie hat gesagt, oh, excuse. Wir haben daheim so da, wie wenn wir würden Radio machen. Und nachher sind wir ins Lora gegangen und haben angefangen, wirklich Radio machen. Und haben angefangen, regelmässig dort Kindersendungen zu machen.
Krüsimüsi und Jugendtreff hat das geheissen, wo wir dann schon ein bisschen älter geworden sind. Weil wir haben es, glaube ich, wirklich etwa 2-3 Jahre gemacht.
Ich erinnere mich, dass meine Eltern irgendwann einen Zettel entdeckt haben und leicht erschrocken waren, weil dort ist drauf, sind Tramverbindungen in Kreis 8 aufgeschrieben gewesen. Und Kreis 8 ist damals die Hölle gewesen. Das ist Prostitution und Drogen. Und es war eine üble Gegend gewesen. Und was macht der Bub? Wieso geht der dort hin? Und wir sind wirklich dort hingeschlichen mit dem von Seebach ins Seefeld und haben gewusst, wo der Schlüssel ist. Und haben können mit dem Schlüssel in das Radiostudio rein.
Den Sender raufgefahren.
Den Sender raufgefahren, wirklich. Und dann hat es gesendet. Es war natürlich sonst niemand wach gewesen im Radio Lora am Sonntagmorgen um 10 Uhr.
Von 10 bis 12 haben wir dann die Sendung gemacht. Und da haben wir irgendwie Strassenumfragen, Wettbewerb haben wir gemacht. Die Leute haben können anrufen, einen Titel wünschen. Ich glaube, es ist relativ abrupt dann fertig gewesen mit dieser Lora-Geschichte. Ich glaube, das ist dort, wo wir die Schiene vom Falco laufen lassen haben. Das hat das Lora dann, glaube ich, nicht wahnsinnig toll gefunden. Und dann ist die Lora-Geschichte vorbei gewesen.
Sie sind gecancelt worden.
Ja.
Das habe ich noch nie überlegt. Aber ja, das ist
tatsächlich
ist
so gewesen. Ja. Also wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. Mit Musik machen und Radio machen. Also es war so lässig, die Zeit. Wirklich, ich möchte es nicht missen. Viel bei dir zu Hause übernachtet. Ich mag mich erinnern, dass irgendwann einmal dein Papi, der Charles, gekommen ist und irgendwie gefunden hat, so glaube ich nach der vierten Nacht, als ich bei euch gepennt habe, du willst nicht wieder mal heim. Also wir haben auch wirklich intensiv Zeit zusammen verbracht.
Und haben aber vor allem eben, also es ist so ein Einfamilienhäuschen, also ein kleines in Seebach. Und dort hat es halt im Keller ist der Proberaum auch gewesen.
Genau.
Ja. Wahrscheinlich ist das auch der Grund gewesen, warum wir, weil wir haben wirklich viel Musik gemacht.
Musik, also wir haben eigentlich fast alles zusammen gemacht. So, es ist wirklich extrem, extrem tolle Zeit gewesen. Was ist dir am stärkste hängen geblieben aus der Zeit zwischen 12 und 14, die wir da zusammen verbracht haben?
Eben, es ist wieder Anfang von so vielem, was später gekommen ist. Und das ist eben, ob es Musik ist oder Kilby spielen oder Radio machen, ich habe das Gefühl, in dem Alter, 12 bis 14, sagst du jetzt, ich sage vielleicht sogar noch ein bisschen vorher. Also so, aber dort, das, was man als Kind einfach so macht, noch bevor man cool ist. Nachher wird es dann schwierig, nachher gibt es den Gruppendruck und man weiß genau, was die Peer Group so will und so und was man muss machen und welche Frisur man muss haben. Aber ich meine, wir sind rechte Weirdos gewesen, wir sind rechte Nerds gewesen und wir haben einfach das gemacht, was in uns angelegt ist, was wir gerne machen. Und ich finde das einfach ein wahnsinnig guter, oder auch wahnsinnig schön, dass wir heute noch fast das Gleiche machen oder wieder das Gleiche machen, dass wir jetzt da sitzen und Radio spielen.
Das kommt mir jetzt auch wirklich.
Es rührt mich.
Leider lebt meine Mami nicht mehr, aber das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen der Klassiker, dass sie jetzt früher kommen und sagen, wollt ihr auch eine Pizza haben?
Also es rührt mich und ich finde es aber auch wirklich ein mega gutes Zeichen, dass wir das machen. Ich glaube, wenn wir jetzt etwas völlig anderes würden machen, wenn wir jetzt würden irgendwie, ich weiß auch nicht, auf irgendeiner, neben irgendeinem teuren Auto stehen, das wir gekauft hätten und irgendwie würden blöffen, das hätte so nichts mit dem zu tun, wo wir damals gewesen sind. Und ich finde es total ein gutes Zeichen, dass man irgendwie, wenn man dort landet, wo man so intuitiv was einem so anzieht in diesem Alter.
Wir sind der Leidenschaft gefolgt.
Auch wenn es eben vielleicht muss man dann manchmal herausfinden, was daran dass es ist, wo so lässig ist. Oder wo einem, also es ist ja jetzt nicht so, dass bei meinem Beruf heute, dass man kann sagen, ah ja, schau jetzt, er macht immer noch das Gleiche. Weil es ist auf den ersten Blick etwas anderes, wenn ich ein Buch schreibe, als wenn wir zusammen Radio oder Kilby oder Band gespielt haben. Aber auf eine Art ist es eben auch, für mich hat es total einen roten Faden, der sich durchzieht. Geschichten erzählen und ja.
Bleiben wir noch schnell bei der Musik.
Wohl?
Das ist unsere Banksy Video. Das hat sich ja dann ein bisschen weiterentwickelt. Dann haben wir Limit gegründet. Die einen oder anderen werden die Band vielleicht noch kennen. Wir sind so ein bisschen im Zürich-Kuchen rum. Hat man uns wahrgenommen?
Ja, wer in den 90er Jahren in Zürich gekifft hat, hat uns vielleicht auch mal gesehen.
Ja. Oder so. Ja, wir haben doch tolle Festivals können spielen. Ja. Wir haben auch mal Open Airs St. Gallen gespielt. Dazu. Also ich tue es immer so betonen, weil bei den Open Airs heute hast du ja die Hauptbühne und dann hast du irgendwie 15 Nebenbühnen. Da sage ich immer, ja, wir haben am Open Airs St. Gallen gespielt. Dort hat es im Fall nur eine Hauptbühne gegeben.
Und wir sind auf der Hauptbühne gestanden.
Um 2 am Nachmittag.
Und es war ein Albtraum. Ein
für
fucking
dich?
Fucking Nightmare war es für mich.
Was ist denn da Schreckliches passiert am Open Airs St. Gallen?
Wie alt sind wir denn gewesen? Warte mal, wir sind
1990.
1990 macht aus mir einen 18-Jährigen ja. Oder so. Nein, die Band ist einfach, es ist so ein Chaos gewesen. Ich meine mich zu erinnern, dass der Bassist damals gerade seinen Bassstärker verkauft hat und irgendwie keinen mehr gehabt hat. Vielleicht war es auch ein anderer Gig gewesen. Es, irgendwie die einen sind nicht gekommen, das Auto war nicht bereit gewesen, niemand konnte Auto fahren. Die einen haben, glaube ich, auch dort übernachtet gehabt, im Zelt.
Ich, ja.
All Begriff war ich irgendwie jetzt mit im Gimmi.
Also,
ich weiß ja gar nicht, ob ich so nicht, aber ich habe probiert, irgendwie die Fäden zusammenzuhalten, kommen dort an, am Morgen rechtzeitig, sogar in St. Gallen hinter der Bühne irgendwie. Und ich habe es geschafft, meine Effektgeräte zu vergessen. Einfach vergessen. Im Proberaum in Zürich-Seebach.
Der kommt, einzige Nüchtern vergisst
dann kommt man dort an und merkt so, oh fuck. Also kein Verzerrer, nichts. Einfach eine Gitarre und keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann zu den anderen Bands. Ich glaube, Zürich West sind dort gewesen, meine ich mich zu erinnern. Kann das sein?
Ich glaube,
Zürich West. Jellyfish Kiss.
Ja,
Jellyfish,
genau.
Ich weiß nur, dass ich zu verschiedenen und dann auch noch andere Bands gegangen bin, die dort rumgehängt sind. Hey, hast du einen Verzerrer, den du mir könntest auslehnen? Nein, die sind alle im Rekipot, weißt du, sorry, ich kann dir jetzt nicht helfen. So, wir müssen los, so, zur Zeit läuft. Auf jeden Fall sind wir auf die Bühne geschupft worden. Dort war noch irgend so ein Cheftechniker. Ich habe gesagt, ja, dann nehme ich einen Marshall, dann kann ich ein bisschen. Und dann, wie geht das? Und ich sagte, du, wir machen das da, aber kein Gitarrenworkshop. Den Satz weiss ich noch genau. Und dann ist es quasi losgegangen. Dann stehen dort irgendwie 20'000 Leute und ich habe eine Gitarre mit einem Sound, wo ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Ja, es war ein bisschen her. Aber es ist, glaube ich, im Nachhinein wahrscheinlich völlig scheißegal.
Es gibt ganz fuselige Videoaufnahmen und es gibt einfach eine lustige Szene. Bei einem Song hast du so ein Solo. Und ein Solo. Und da gibt es eine Stelle, wo du ganz cool mit dem Blättchen so über die Seite und das machst so. Und an dieser Stelle macht es einfach.
Ja, ich weiss, wie es müsste machen. Wenn's
und ich würde behaupten, man sieht, dass so ein bisschen Angstschweiß abläuft.
Nein. Schaurig. Ja. Nein, es war schlimm gewesen. Aber auch lässig natürlich. Ja,
total lässig, total lässig. Im gleichen Jahr haben wir mit den Musikern von Limit ja noch den Auftritt mit dem Blind Scratch Perry im Bataclan in Paris. Auch legendär gewesen. Was hast du dort noch für eine Erinnerung?
Was dort schief gelaufen? Also der Blind Scratch Perry ist eben der Produzent von Bob Marley gsi und das haben wir irgendwie knapp gekannt und wo er uns vorgestellt worden ist im Powerplay Mur, wo wir unsere erste CD, auch einzige, aufgenommen haben, dort haben sie eine Band gesucht und aus was auch immer für Gründen haben sie gefunden, wir, also eben die muss es so sagen, 17-, 18-jährige Kiffer aus Zürich-Seebach sind die Richtigen für den Produzent von Bob Marley.
Also man muss sagen, unser Produzent war der Higi Heilinger, damals Produzent auch von der Zürich West. Und der Lee hat geheiratet, nämlich Mireille. Hat man gekannt aus der Boulevardpresse, aus diversen Gründen. Und er ist dann in die Schweiz gezügelt, der Lee Scratch Perry. Und das hat der Higi Heilinger mitbekommen und hat ihn
dann quasi... Dann hat er CD mit ihm produziert, oder?
Eine Produktion mit ihm gemacht.
Und das so weiss ich nicht mehr.
Ja, und so wie ich das noch in Erinnerung habe, hat der Lee eine Tournee gehabt und hat, wie es halt so ist beim Lee Scratch Perry, irgendwann mal gefunden, mit denen spiele ich nicht mehr. Und ist zum Higi und hat gesagt, hey, look, ich habe Paris, Amsterdam und Rotterdam, drei Shows, ich brauche eine Band, kennst du eine? Und wir sind gerade super eingespielt gewesen, haben jedes Wochenende Shows gehabt und, haben gerade ein Album eingespielt. Und ich glaube, darum hat der Higi uns angefragt. Vielleicht hat er auch schon 20 Bands angefragt und niemand hat können. Auf jeden Fall, wir haben das gemacht.
Auf jeden Fall, ja. Wir haben das gemacht. Wir haben zwei, drei Mal geprobt. Was geheissen hat, in erster Linie, wir haben CFG oder auch manchmal C-Amol FG gespielt. Und der Lee Scratch Perry hat
das Mikrofon
angezündet und Gitarre heilig gesprochen. Und dann sind wir quasi unterwegs gewesen nach Paris ins Bataclan und auch dort ist eigentlich alles schief gelaufen. Wir sind spät gekommen, der ein Koffer wäre nicht mehr mitgekommen, ich glaube von der Mireille oder von Mireille und ihm, und darum haben wir einen Flug verpasst und nochmal einen verpasst.
Wir sind dann
glaube ich geflogen, aber sie sind nicht geflogen, das heisst wir sind dann in dem Paris gestanden. Wo wir dann angegangen sind, ist ein völlig zerstörter Veranstalter. Wo sind die gewesen? Also auf Französisch. Und dann das Publikum war auch schon da gewesen. Wir hatten keinen Soundcheck und nichts. Und irgendjemand hat schon für uns, glaube ich, Soundcheck gemacht.
Und es ist aber alles schon gestanden.
Alles ist bereit gewesen. Und dann ist das Publikum reingekommen und es war viel zu spät gewesen. Und um 10 Uhr hat man so. Und irgendwann ist auch der Lee noch dann gekommen mit dem letzten Flügel.
Ist er gekommen.
Irgendwie so. Und dann haben wir noch ein bisschen Gagenverhandlungen gemacht und von außen hat man so das Publikum gehört.
Du hast gesagt, ich mag mich noch erinnern, der Lee ist gekommen, wir haben ja schon irgendwie die ganze Zeit an dem Abend dann sind in der Garderobe gesessen und der Veranstalter halt regelmässig in der Garderobe, macht irgendetwas, die Leute draussen. Und wir sagen, ja, die Leute kommen ja nicht wegen uns Schweizer, die da irgendwie ein bisschen Reggae spielen, sondern die kommen wegen Godfather Lee Scratch Perry. Und wo dann der Lee dann gekommen ist, und ich meine, die Begründung ist ja sensationell gewesen. Sie sagen noch shoppen, hat mir eben erzählt. Sie sagen noch shoppen. Hast du gefunden, und das vergesse ich nie mehr, und da habe ich wirklich gefunden, der Micha, das ist nur ein Motherfucker, hat gesagt, hört jetzt, wir gehen erst auf die Bühne, wenn wir Gage da überkommen und Tickets für der Flug morgen zurück. Sonst gehen wir nicht auf die Bühne.
Ja,
das hast du gestillt, Micha.
Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir haben uns dann irgendwo auf eine Serviette unterschrieben, dass wir das überkommen oder so.
Ich weiß nicht. Ich habe einfach gefunden...
Also im Nachhinein auch das wieder, wie schon das Kindervideo vorher, slightly peinlich. Aber tatsächlich haben wir, glaube schon ein bisschen das Vertrauen dann verloren in die Organisation. Es könnte ja auch schief laufen. Also so wie es schief gelaufen ist, der Hinweg, könnte es noch gröber schief laufen, der Rückweg. Tatsächlich sind wir dann am nächsten Tag Erstklasse oder Business-Class die halbe Stunde in diesem Flug gesessen und haben noch Prosecco bekommen auf dem Heimweg.
Ja. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, gewesen, wo ich um 2 Uhr am Nachmittag Sternhagel voll war.
Ja,
wir haben die Franc müssen noch ausgeben und dann hat man noch irgendwelche kleine Drinks gekauft und dann hat es noch Prosecco gegeben oder was auch immer. Jetzt haben wir so viel davon geredet, jetzt schauen wir doch ganz kurz schnell in die Probe rein mit dem cool. Lee Scratch Perry.
Yeah, and other nations eat and cry. Says the angel Gabriel that was sent from heaven to collect all the monies and all the cash, all the diamonds, all the rubies and the pearls and the emeralds, all the gold and the silvers and all the diamonds. Coming from the jungle, the ball of fire, coming from the jungle. With my holy ball of fire, please catch Barry and the wire. Please catch Barry ball of fire. Please catch Barry and the wire. Please catch Barry ball of fire. Coming from the jungle.
Hey, der Gitarre gut, habe ich nicht
gehört. Ist nicht wahr?
Der habe ich immer noch. Weiss nicht, wer sie zwei gewesen sind.
Claudia Boccio und Miriam Russo hat die geheißen.
Come here and blow me a kiss. This is love, this is love.
Und das ist genau die Szene, wo der Lee unser SM58, da sieht man dich jetzt auch gerade, angezündet hat, weil die bösen Geister haben müssen aus dem Mikrofon raus. Legendär.
Oder auf jeden Fall gut desinfiziert.
Ist auch eine Möglichkeit.
Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
Er hat auch sein Studio in Jamaika mal desinfiziert, indem er es abgefackelt hat.
Das stimmt.
Auch ein guter Weg. Limit, Lise Gretsch-Perry, unglaublich. Aber du hast dann weiter Musik gemacht. Limit haben wir dann irgendwie, glaube ich, im 92 aufgehört.
Mhm.
Und dann hast du eine Band gegründet, die heisst The Roundabouts.
Mhm. Mit dem Christian Meloni am Bass, dem Lukas Berneis am Schlagzeug, dem Rolli Strobel an der Handorgel und der Gitarre und der Nadia Zela als Sängerin. Und ich habe auch noch Gitarre gespielt.
Du hast auch noch Gitarre gespielt und dann haben wir ein mega tolles Album gemacht, oder glaube ich sogar zwei?
Ich glaube auch nur eins, alles die One-Hit-Wonders.
Ja, und das ist ja dann eine der ersten Produktionen gewesen, wo ich mich in meinem ersten Studio aufgenommen habe. Da bist du zu mir gekommen und hast gesagt, hey, hättest du Bock da, meine neue
irgendwie
Band
aufzunehmen? Irgendwie ist unser Proberaum dein Studio gewesen.
Ja, genau. Ja. Genau, das hat sich dann so entwickelt. Ja. Aber leider hat es Roundabouts auch nicht so lange gegeben, glaube
ich,
oder?
Also ich weiß gar nicht mehr. Es ist einem natürlich ewig vorgekommen, aber vermutlich nicht so ewig.
Aus dem heraus ist dann Fingerpoke entstanden.
Mhm.
Die nächste Band, die du hast. Das ist,
glaub, das ist der eigentlich ein Rolli Strobel sein Projekt gewesen. Er hat das selber angefangen. Und das das hat es dann in verschiedenen Besetzungen gegeben, über Jahre. Irgendwann ist Ralf Nicotera am Schlagzeug fest. Mitglied wurde, dann ist der Philipp Amrein, Phil Amrein an der Gitarre und Gesang dabei gewesen. Der Kriegel Fahner war auch mal noch am Schlagzeug gewesen.
Ja.
Genau, da haben wir verschiedene Alben gemacht und umgetürlet. Und muss aber sagen, es ist, ich würde sagen, je besser wir musikalisch geworden sind, desto weniger Publikum haben wir gehabt. Also es ist also es war nicht mehr zu vergleichen vom Publikum her mit dem, was wir hatten, am Anfang mit Limit.
Das war Fingerpunkt.
Ja.
Dann war lange Pause und dann hast du mit der Ariane Polo
Sycamore, das war jetzt vor 2 Jahren oder so, wo wir da noch zusammen ein Album gemacht haben. Mit Covers. Also ich muss sagen, es ist, was man jetzt gesehen hat, ist so der Weg von ambitionierten Anfängern zu Hobbymusikern. Also es ist einfach so. Es ist, da muss ich sagen, am Anfang hat man das Gefühl gehabt, da wird etwas Grosses draus und es hat auf eine Art auch die Anfänge gehabt, aber es ist nie so gewesen, dass man von der Musik gelebt hätte oder ja, und jetzt spiele ich immer noch gerne Gitarre und spiele auch mit Ariane und mit dem Ralf, Nicotera manchmal noch zusammen. Aber eigentlich ist es ein bisschen planlos und die Freude am Machen ist eigentlich das, wo bleibt. Und ein eindeutig klassisches Hobbymusiker da sein.
Aber so ein Reissen hast du nicht, dass du nochmal so richtig etwas möchtest anteigen mit Songs arrangieren und ausbauen und dann eine kleine Clubtour machen oder irgendwie.
Mal. Also es macht mich wenig so zufrieden wie Musik machen. Das ist das mit dem, eben wenn man zurückkommt auf das, was man mit 12 oder mit 11 gemacht hat. es macht mich total glücklich, auch mit diesen Leuten. Es sind super Musiker und können spielen. Und ich würde, also wenn ich mir ein ideales Alter vorstelle, dann gehört zusammen Musik machen dazu. Dann möchte ich gerne unten irgendwo den Raum haben, wo der Bandraum ist, wo man sich trifft und so kreisenhaft immer noch zusammen jammt. Aber wer soll das hören? Wer soll ein paar Hobbymusiker? Also unser eins von der letzten, wenn nicht das letzte Konzert, gegeben, vor ein paar Jahren mit der Ariane zusammen, war hinten an der Langstrasse in einem Schuppen. Wir sind dort, unsere Freunde, es sind viele Freunde nach schauen und es war eigentlich nur eine lässige Location gewesen. Die Freunde haben aber müssen Eintritt zahlen, weil Gästeliste hat es kaum gegeben. Das heisst, dann zahlen alle Kollegen zahlen Eintritt. Wir haben uns Mühe gegeben, dann ist mir noch die Gitarre kaputt gegangen, kurz vor dem Konzert. Das ist
Tradition, oder?
So ein Gitarre kaputt geht.
Also, dass das Kabel nicht geht oder
ja, das Kabel nicht geht, vergessen. Die aber wenn die eine schöne alte Gitarre von 1950 so und der Hals bricht und dann gehst du irgendwie notfallmäßig zum Gitarrendoktor und fliegst ihn und investierst Geld und es geht irgendwie wieder. Und dann haben wir gespielt und keine Nachtzahlt bekommen und nichts. Und am Schluss hat es ja alles so ein bisschen leicht, drogig, szenig, so gewesen. Und ein paar Freunde, die dort sitzen, am Schluss gibt es kein Essen, aber 50 Stutz, das ist deine Gage. Und mit der habe ich dann noch ein Taxi heimzahlen und bin im Regen mit meinem Verstärker gestanden an der Langstrasse unter den Besoffenen mit 50 Stutz, ein 50-Jähriger. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt, glaube ich, das ist mir so. Aber ich komme gern an einer Hochzeit spielen. So. Ich mache es immer noch mega gerne. Aber
das ist ja schon fast filmreif, eigentlich der Abschluss, wo du verregnet mit dem, mit der Gitarre, wo der Hals verbogen ist.
Es ist ein bisschen frisch.
Dort stehst und einfach, dann kommt der Abspann quasi.
Ja, nein, ich hoffe nicht. Beim Film ist das ja, also bei dem Film mit Happy End ist das der Tiefpunkt und dann gibt es hinten Platz dann nochmal. Das kommt noch musikalisch.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau.
Oder? Was mir aufgefallen ist, Micha, du hast irgendwie immer so ein bisschen das Näschen gehabt für Künstler relativ früh zu realisieren, hey, das ist ein, da passiert mal etwas mit dem, da muss man jetzt dranbleiben. Ich mag mich erinnern, wo du mir angerufen hast, ein Podcast-Gast, wo glaube ich, der sechste Folgetag war, der Michi von der Heide, habe ich das kurz angesprochen. Du hast mir dort angerufen, hast gesagt, hey, gestern bin ich an einem Fest gewesen und dann hat da einer gesungen, der ist grossartig, hey, der aus dem wird etwas. Und der Michi hat es tatsächlich dann geschafft und ist den Weg gegangen. Ist mir einfach aufgefallen, dass du so ein bisschen den Reicher hast für angehende Musiker, die ihren Weg machen, dann schlussendlich.
Sehr ja, cool, also oder? Eben, aber ich glaube nicht, weil ich jetzt irgendwie ein wahnsinniger Reicher, also gut, kann schon natürlich massiv, aber weil ich es einfach, es ist etwas Lässiges.
Jetzt weiss ich auch, warum du bei dem Video Plakat von unserer Band Video
so immer die Nase gemacht hast. Eben, ich habe mich eigentlich wollen, da im Vordergrund. ich finde es einfach etwas Tolles. Bist du Schauspielerin oder Schauspieler oder einfach Talent gesehen, so anfangen, aufblühen. Das ist irgendwie, ja.
Nebst dem Musik machen, hast du noch andere Projekte gehabt, die du aus dem Boden gestampft hast? Das eine war zum Beispiel das Kulturbüro.
Dort hat Migros gerade eine neue Leitung, also das Kulturprozent, eine neue Leitung bekommen und hat auch eigene Projekte machen. Und ich hatte irgendwie Lust gehabt, ein Projekt zu machen und habe die Idee gehabt, dass man könnte so ein, eben das Kulturbüro, haben wir es genannt, dann ein Ort, wo man kann niederschwellig all das beziehen, wo man bei verschiedenen Kultursparten immer braucht, von eben ein Auto auslehnen und eine Kamera auslehnen und Kopien machen etc. Man hat sich eigentlich immer dort in der Papeterie bei der Langstrasse am Kopierautomat hat man Kulturschaffende getroffen, die dort ihre Flyer und etc. gemacht haben. Und dann haben wir gefunden, das könnte man eigentlich als Projekt für die Migros machen und das gibt es heute immer noch. Kulturbüro in verschiedenen Städten.
Und du bist der Leiter gewesen dort?
Quasi aufbauen, wie überhaupt, wie so ein bisschen erfinden und mit der Migros zusammen schauen, wie man das kann innerhalb von der Migros positionieren und finanzieren und probieren, ja, so. Und dann nachher, wo wir im Laden stehen morgen und aufmachen und das Auto vermieten und so, bin ich dann irgendwann, habe ich mich dann zurückgezogen.
Ein weiteres Projekt, wo ich auch durfte einen Teil davon sein, ist die Ohrenwürm-Produktion gewesen. Erzähl mal, wie es zu dieser Idee gekommen ist.
Das war ein paar Jahre vorher gewesen. Dort bin ich Anfang 20, Mitte 20 oder so gewesen. Auf jeden Fall habe ich in einem Kinderhort geschafft nach dem Gymi. Dort ist irgendwie die Idee entstanden, dass es lässig wäre, natürlich einfach das, was mich interessiert hat, Musik. Musik zu haben für Kinder, die aber für Erwachsene auch lässig ist. Und dann hatte ich Wege mit der Jaschka Glovac von Tudor.
Plattenfirma. Wo Kasperli unter anderem. Ja.
Und das war so zufällig. Dann habe ich gesagt, hey, wir könnten doch das machen. Wir könnten doch Bands fragen, ob sie nicht Lust hätten, Songs, neue Kinderlieder zu schreiben. Und dann haben wir quasi wie so eine Sampler-Idee, also eine Compilation-Idee daraus gemacht. Und ich habe ein paar Bands angefragt und bei ein paar auch noch Songs geschrieben und mit im Studio gewesen. Und eben der, also muss ich sagen, ich glaube fast der erfolgreichste oder das, was so der Startschuss war, war Sterne 5 gewesen. Boni Koller, den du auch schon da gehabt hast.
Mit dem Heiko.
Mit Heiko. Ohne Nacht ins Bett. Nacht ins Bett. Und das haben wir bei dem legendären Kellerstudio, wo unser Proberaum war, bei dir mit der 8-Spur-Maschine aufgenommen. Oder ist es 16-Spur gewesen?
Ich glaube, es ist 16-Spur gewesen und dann habe ich noch eine 8-Spur gekoppelt und dann ist es eine 24-Spur geworden. Wenn wir jetzt technisch wollen, werden minus zwei Spuren wegen dem Semti-Code
auf jeden Fall.
Also es sind 22-Spur gewesen. Egal, das ist für die Nerds. Also das ist, glaube ich, mit Doppelplatin für das erste Album gewesen. Zweit ist, glaube ich, nochmal Gold oder Platin geworden. Also wirklich ein riesen Hit. Da sind wir in die Hitparade gekommen und es ist, glaube Platz 1 ist ein Pink Floyd Album gewesen, glaube ein Live-Album bei den Alben. Platz 2 ist der Bon Jovi gewesen mit dem Album und Platz 3 ist Ohrenwürm gewesen.
Ja. Ja, nein, das ist wirklich sehr lustig.
Es ist großartig gewesen. Jetzt rutschen wir ins nächste Gebiet rein. Wo wir noch kleine Knöpfe gewesen sind, haben wir mit der Super 8 Kamera von deinem Daddy, von Charles, einige noch spannende, tolle Filme gemacht. Zum Teil wirklich so ein bisschen Art, fast ein bisschen. Und dein Daddy hat da freundlicherweise immer da die Super 8 Kamera und den Film und die Entwicklung zahlt für die Geschichte. Bis zu dem Zeitpunkt, dann, wo man am Schluss noch irgendwelche hure Terence Hill, Bud Spencer Schlägeraufnahmen gemacht haben.
Also ich würde sagen, früher Tarantino. Also.
Dort hat das ja angefangen mit dem Micha hinter der Kamera und jetzt steh mal dort hinter dem Baum und lauf so führen und schau direkt in die Kamera. Ist es dort für dich schon klar gewesen, dass du irgendwann mal möchtest den Weg einschlagen?
Nein, also eben, das ist das, was ich meine, das ist alles so verwandt schlussendlich. Ob man mit einer Super 8 Kamera ein Film macht oder Musik macht oder eine Geschichte erzählt, es ist so ein blödes Wort, Unterhaltung. Das ist natürlich viel mehr, also, aber du, es ist Geschichten erzählen, es sind alles Formen von Geschichten erzählen, von mit Spannung und Wechsel und Steigerung und Lautstärke und Emotionen. Irgendetwas machen, wo andere Leute schauen. Und ob man das macht, weil man gerne hat, dass andere schauen, oder ob man es macht, weil es in einem drin ist, weiß ich nicht. Aber wir haben das so in die verschiedenen Arten haben wir das zusammen, glaube gespielt als Kind und später als Erwachsene einfach weiter gespielt.
Das ist ja dann irgendwann mal richtig geworden mit dem Filmen. Ich glaube, so die bekanntesten Film, den du gemacht hast, ist der Freund Sternenberg, Standesbeamter.
Sternenberg habe ich nur das Drehbuch geschrieben.
Nur das Drehbuch.
Okay, nein, aber ich meine, habe ich nicht Regie
geschrieben. Standesbeamtin, nichts passiert, Moskau einfach. Welcher von diesen Filmen würdest du für dich selber sagen, ist dir am besten gelungen?
Also tatsächlich, den ersten Freund mag ich sehr und nichts passiert. Mit dem David Striso mag ich auch sehr. Das ist ein merkwürdiger Film.
Ist sehr ein merkwürdiger Film.
Ja. Ich hatte dort auch Lust gehabt, zum verstören oder zum, sagen wir nicht, also nicht extra provozieren, aber zum Publikum mitnehmen in die Schuhe von jemandem, wo man eigentlich gar nicht drinstecken will und quasi sich in eine Position begeben von jemandem, wo man gar nicht sein will. Mhm. Was ich einfach nur interessant finde, dass halt Storytelling das kann. Dass man dann nicht unbedingt zum Verständnis hat für die Figur, sondern mehr zum vielleicht auch etwas über sich selber herausfinden, wenn man merkt, so, ups, das könnte mir auch passieren.
Mhm.
Es ist die Geschichte von einem Mann, wo erfahrt, dass eine junge Frau, ein Mädchen, das er zu Gast hat, beaufsichtigt, Opfer wird von einem Übergriff. Und das hätte für ihn, hat an dem eigentlich keine Schuld, aber es hätte für ihn einen Nachteil, wenn es rauskommt. Also hilft er dann das vertuschen. Er wird quasi vom Mitwisser fast ein bisschen zum Täter, weil er das dann irgendwie probiert, unter den Teppich kehren. Und ich habe das Gefühl, das ist halt etwas, wo das ist sehr etwas Unangenehmes. Und, aber auch etwas, wo einem noch schneller kann passieren kann als... Mhm. Also ich gehe davon aus oder hoffe, die wenigsten Menschen werden zu Täter oder zu Opfer. Aber zu Mitwisser, rein statistisch, ist es sehr wahrscheinlich, dass man irgendwann Mitwisser wird von irgendeiner Gräueltat. Ich meine, man kann sagen, auch so wie wir leben, wir wissen, wo man muss ein Auge oder zwei zudrücken, damit wir unseren Wohlstand können so geniessen können. Sind andere, kommen dafür unter die Räder und wir tun gern ein Auge zudrücken. So, und um das ist es mir gegangen. Und das ist natürlich ein unangenehmer.
Sehr beklemmend.
Das ist vor allem das, was viele nicht vertraut haben in diesem Film. Es ist zum Teil auch lustig. Also, es ist im Publikum amüs auch gelacht worden, was dann wieder andere Leute im Publikum hässig gemacht haben, weil sie einfach nicht haben wollen in einem Saal sitzen, wo gelacht wird während der Missbrauch von einem Mädchen vor. So, also es ist unangenehm gewesen, bewusst, und es ist und ich finde es total toll, dass man das damals hat können, ein unangenehmer Film machen, wo es dem Publikum unwohl ist. Ich bin gar nicht sicher, ob man das heute noch.
Ist das so?
Noch kann. Ja, ich bin nicht sicher. Also, ob das noch finanziert würde. Das ist durchaus ein bisschen erschreckend für mich. Ich bin vor ein paar Jahren eingeladen worden an ZHDK, also die Filmschule in Zürich, wo Filmstudierende den Film geschaut haben. Und nachher bin ich gegangen. Sie haben den geschaut und studiert und als Beispiel für irgendeinen Kurs benutzt. Und dann bin ich gekommen für ein Gespräch und sie haben gesagt, ja, was würdest du heute anders machen? Ein bisschen darüber geredet. Und irgendwann habe ich gemerkt, das sind merkwürdige Fragen, die sie mir stellen.
Mhm.
Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, sag dir mal, also irgendwie, ich spüre ein Unbehagen. Wenn ihr jetzt, ihr Studierende, wenn ihr jetzt die Kommission wäret, wo ich muss entscheiden, ihr kommt das Drehbuch über, würdet ihr dem Film Geld geben, dass der soll gemacht werden? Ihr wäret jetzt das Bundesamt für Kultur. Würdet ihr ihm Geld geben oder nicht? Soll der Film gemacht werden? Und sie haben einhellig alle gesagt, nein, der Film soll es nicht geben, weil... Es geht um ein Opfer, um eine Missbrauchsgeschichte, und das kannst du als... Und die Hauptfigur ist aber im Film ein Mann. Und wenn müsste die Frau im Mittel, oder das Mädchen im Mittel, als die Hauptfigur sein, und wenn, dann dürftest du es als Mann aber nicht machen. Also,
stellst du nicht so einen Moment deinen Film in Frage?
Nein, ich kann nicht, überhaupt nicht. Ich bin wirklich fest überzeugt, dass das keine Ahnung, ob es ein guter Film ist, aber das Film das soll probieren oder das Kunst das soll probieren, ein bisschen zu verstören oder so. Mhm. Das bin ich absolut überzeugt. Und bin ein bisschen verschrocken. Im Nachhinein, es ist mir irgendwie wie geblieben, so das Gefühl, dass es im Moment vielleicht nicht mehr erwünscht ist. Mhm. Gut, ich muss sagen, das sind Filmstudierende, die sind auch nicht die Förderkommission beim Bundesamt für Kultur.
Aber da schluckt man schnell leer, wenn so Reaktionen kommen von angehenden Filmschaffenden.
Also es ist halt, ob man sagt, ich bin nicht einverstanden mit einer Geschichte oder mit einer Aussage, oder ob man sagt, die sollte gar nicht erst entstehen, die sollte gar nicht erst können gemacht werden, ist für mich schon ein grosser Unterschied. Und ich finde grundsätzlich eigentlich sollte, wenn es irgendwie möglich ist und finanziell geht, was weiß ich, sollte eigentlich alles können gemacht und erzählt werden. Und dann kann man nachher darüber diskutieren, ob man es gut findet.
Spannend. Extrem spannend. Du tust Drehbücher schreiben, du machst Regie. Was von diesen beiden machst du lieber?
Also das Drehbuch war zuerst. Ich habe zuerst nach dem Kulturbüro ist das gewesen. Irgendwann gefunden, ich will jetzt auch mal probieren, ein Drehbuch schreiben und habe einfach eins geschrieben und dann auch weggerührt, dass es auch richtig war. Und dann habe ich nochmal eins geschrieben und das ist dann, das ist eine Produzentengeschichte, das ist dann auch verfilmt worden und dann habe ich nochmal eins geschrieben, das ist dann Sternenberg geworden. Und erst später habe ich dann angefangen, selber probieren, Regie führen. Das Lässige am Drehbuch schreiben, das ist schon dort, wo von mein Herz schlägt, ist halt das Geschichten erzählen. Man kann halt wirklich Geschichten erfinden und erzählen. Und Regie führen ist wie die andere Seite, von dem ist, was soll ich sagen, das Organisieren also, oder einfach Leute zusammenbringen und etwas auf die Beine stellen. Das ist vielleicht mehr ein bisschen verwandt eben mit dem Kulturbüro. Eine Idee quasi so formen, dass andere Leute mögen mitmachen. Aber es ist auf eine Art ist Regie viel, viel einfacher, weil immer ganz viele Fragen auftauchen. Also man muss nicht selber sich Probleme machen, sondern es kommen immer Leute zu einem und sagen, du, welcher Stuhl, der rote oder der blau? Und dann sagt man vielleicht versehentlich das Falsche. Oder selbst wenn man es falsch macht, gibt es immer noch einen Film mit einem Anfang und einem Ende. Und wenn man beim Drehbuch zu vieles falsch macht, dann gibt es einfach wahrscheinlich nie einen Film. Also ich finde, das Drehbuch ist schwieriger und schlussendlich ist es mir näher. In einer perfekten Welt würde ich weiter gerne beides machen und können Geschichten, die ich Lust drauf habe, erzählen mit Film und auch Regie führen.
Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt ein Drehbuch geschrieben hast und jemand anderes macht Regie? Das ist ja wie so ein bisschen dein Baby, gibst aus der Hand. Wenn du selber Regie machst, dann kannst du ja schauen, dass die Geschichte so transportiert wird, wie es du in deinem Köpfchen mal gehabt hast. Im Grossen.
Ja, nein. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass jemand anders ein Drehbuch von mir verfilmt.
Ah, okay.
Und ich weiss nicht, wie es heute wäre. Wenn es eine sehr gute Regisseurin oder sehr ein guter Regisseur ist, wäre es wahrscheinlich aufregend und ein Geschenk. Und ich will sehr gute Regisseurin, Regisseur auch dann Sachen würde machen, die mir gar nicht in den Sinn kämen. Oder wo ich vielleicht mit meiner Vision dann genau an Bord bin. So. Andersrum habe ich sehr gerne die Idee vom Autorenkino oder von der Autorenschaft, einfach wo man wirklich eine Idee durchzieht bis zum Schluss. Und natürlich gibt es gewisse Sachen, die nur ich weiss von einer Geschichte, weil ich sie einfach erfunden und mit mir getragen habe. Und wenn dann jemand fragt, welches Motiv ist es, nehmen wir das Haus oder das, dann spüre ich, wenn ich es geschrieben habe, wie die Wohnung muss aussehen, wo ich kann es auch beantworten.
Bei Sternenberg hast du das Drehbuch geschrieben. Mhm. Wie ist das dort gegangen? Ist das erste Mal gewesen, wo du ein Drehbuch geschrieben hast und jemand anderes hat Regie gemacht?
Nein, das ist das zweite oder das zweieinhalb oder das dritte.
Also, okay. Wie hat sich das so angefühlt für dich?
Sehr lässig gewesen. Ich habe ja schon Freude gehabt, können sagen, ich bin Drehbuchautor und Christoph Schaub, der Regie geführt hat, ist ein guter Freund geblieben bis heute. Und hat das toll gemacht und hat einen Film gemacht aus dem Drehbuch, den ich nicht gemacht hätte wahrscheinlich und wo sehr erfolgreich war damals und ja, wo eine sehr positive, warme Atmosphäre übergebracht hat als Zusammenarbeit.
Aber da hast du dann doch irgendwann mal gefunden, so, ich will, dass das in meiner Hand bleibt, ich mache jetzt selber Regie. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, das muss man auch können, das muss man auch lernen.
So ein bisschen gesunde Grösse waren und aber auch einfach mit guten Leuten zusammenarbeiten. Ich hatte den Vorteil, dass das Drehbuch, das ich geschrieben habe, ist nicht schlecht war, nehme ich an, vom dem ersten Kurzfilm, den ich gemacht habe. So, dass das finanziert war von Anfang an. So, dass man hat mit Profis arbeiten konnte. Vor allem der Pierre Menel an der Kamera. Auch bis heute ein guter Freund, wo von ihm habe ich einfach auch viel gelernt. Er ist heute Professor an der Filmhochschule für Kamera. Auch andere lernen heute von ihm und ich habe quasi können halt beim Arbeiten von ihm lernen. Und ja, dann haben wir halt wirklich, er hat Bild für Bild gezeichnet und wir haben darüber geredet, wie lösen wir das auf, braucht es jetzt das noch oder so. Und ja, ich habe viel profitiert von dieser Zusammenarbeit.
Gibt es einen Film oder gibt es einen Regisseur, der dich inspiriert?
Nicht so viel. Es gibt immer wieder, logischerweise, wenn ich Film schaue und ich bin gerade etwas am Umdenken, dann können auch ganz schlechte Filme sein oder ganz gute Filme, lerne ich etwas. Also irgendwas fällt einem immer auf oder nimmt man dann mit. Und das ist, glaube ich, völlig egal, ob es irgendwie billige TV-Content ist oder ob es ein richtig guter Film ist. Irgendetwas, sei es eine Kameraeinstellung oder sei es eine Art, wie eine Figur erzählt wird oder sei es der Moment, wo man plötzlich gerührt ist und muss brüllen, der kann es auch geben bei einem hochqualitativen, keine Ahnung, jetzt irgendwelche alte Sachen, Nanni Moretti-Film oder gerade so bei, was weiß ich, Notting Hill. So, ja, dann lerne ich irgendetwas davon und probiere es dann in meiner Arbeit also zu machen. Aber ich kann nicht sagen, das ist mein Vorbild und so wie der mache ich es, weil das wäre ja sinnlos.
Ist vermutlich ähnlich wie beim Musikmachen, oder? Also man hat ja auch Inspirationssachen, die man cool findet und es ist dann das, was man dann selber macht, ist ja dann so ein Mix von all dem zusammen eigentlich, was man so ein toll findet.
Darum, das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, was wir jetzt immer wieder in dem Gespräch es ist total verwandt. Also am Schluss, boah, das klingt jetzt so gross, eine eigene Sprache, aber irgendwie haben die Sachen, die Geschichten, die ich erzähle, haben irgendwie einen Tonfall und der hängt irgendwie mit mir zusammen oder mit der Art, wie ich die Welt gesehen oder was weiß ich, das klingt so gross, aber ja, mit dem, wo man auch aufsucht und klaut, ob man will oder nicht, natürlich. Ich habe nie ein Gitarre-Solo von anderen Gitarristen auswendig gelernt. Also erstens, weil es mich wahrscheinlich überfordert hat, aber auch, weil es mir langweilig geworden wäre, weil das ist ja dann gar nicht, oder? Es macht wie keinen Sinn.
So. Wenn du deine eigenen Filme schaust, spürst du da eine Reife? Und eine Handschrift, die deutlicher geworden ist mit der Anzahl Filme, wo du dich erkennst mit deinem Arbeiten?
Das ist eine gute Frage. Eine Reifung vielleicht schon. Eine Handschrift, die deutlicher geworden ist, bin ich nicht sicher. Weil auf eine Art ist das ist eigentlich alles beim ersten Kurzfilm schon da. Es gibt eher zwischendurch auch Umweg oder Moment, wo man merkt, so, dort habe ich probiert, etwas herzustellen, was ich gar nicht so toll finde. Und ich finde so das Ungefilterte, wo man das erste Mal, wo noch so die Begeisterung ist von, ich bin jetzt Drehbuchautor, ich schreibe jetzt eine Szene oder wow, ich bin jetzt Regisseur. Mal schauen, ob ich es schaffe, überhaupt einen Film anzubringen. Das ist so ganz eine andere Energie. Das ist wie wenn wir eben als Kind sagen, mal schauen, ob wir es überhaupt schaffen, einen Song zu machen. Mit einem Anfang und einem Schluss. So. Und wenn man es dann 890. perfektionierte Song macht, wo alles richtig ist, jetzt weiss man, dann braucht es dort noch wieder ein transponiert und dann hat es ein Solo, aber noch kurz und ein Bridge, und so, ist es nicht unbedingt besser. Oder nicht unbedingt näher am Herz. Es ist noch schwierig, finde ich, wenn man etwas immer wieder macht und besser wird drin, die eigene Stimme oder die eigene Elfjährige zu bewahren.
Mhm. Ist es so ein bisschen die Eintöne von der Professionalität, ein bisschen? Weil so das Euphorische vom etwas Neues kreieren, das trocknet ja mit der Zeit dann irgendwann mal aus. Weil wenn ich einen Song muss produzieren von einem Kunden, dann ist der erste Moment der wichtigste für mich. Mhm. Wenn er mir sein Demo laufen lässt, dann passiert beim ersten Mal hören, weiss ich eigentlich, zu welchem Bahnhof der Zug soll fahren und wie das Wetter soll sein und wie viele Leute an dem Perron sollten stehen. Weil dann kommt es aus dem Bauch raus. Alles nachher ist dann das Professionelle, sage ich jetzt mal, wo halt einfach Perfektion. Das läuft ja vermutlich auch ein bisschen auf das raus, oder? Weil das ist ja ein langer Prozess, so einen Film machen.
Ja, das ist das Problem oder das ist der Unterschied zum Song. Ein Song kann man am Abend um 7 Uhr die Idee haben und im Prinzip kann man am 7:45 fertig sein. Oder fast fertig, oder das Entscheidende. Ein paar Sätze, ein paar Akkorde. So, ja, bei meinem Film geht es sofort 3 Jahre.
Das ist wahnsinnig lang.
Ja, es ist schrecklich lang und es ist auch schwierig, um dann das Gefühl zu behalten. Das gehört dazu. Aber ich finde jetzt nicht, jetzt weiß ich nicht genau, wie gesagt, das ist Professionalität, also ich finde nicht, dass das schlecht muss sein. Es ist vielleicht mehr einfach eine Frage von ADHS oder würde man sagen, heute wahrscheinlich. Also ist man in der Lage, sich weiter zu konzentrieren, wenn etwas sich wiederholt und dann quasi mehr in die Tiefe gehen? Oder wird man abgelenkt vor allem?
Der Fokus nicht verlieren.
Und ich glaube, bei mir ist es wie, also in diesem Beruf jetzt, vom sechs Film oder sechs jetzt auch eben neuer Roman schreiben, ist jeder Einzelne ist so schwierig und so neu. Es sind ja neue Welten, die man erzählt, es sind neue Geschichten, dass es recht lang geht, glaube ich, bis das Gefühl kommt von da bin ich schon mal gewesen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt noch gefährlich wird in den nächsten paar Jahren.
Du schreibst auch Bücher. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast eine Idee von einer Story. Wo wird die Weiche gestellt, das ist eine Story für einen Film oder das ist eine Story für einen Roman?
Es ist so ein bisschen nacheinander gekommen. Zuerst habe ich einfach Film gemacht, 20 Jahre etwa, oder weiß ich nicht.
Alter Sack.
Ja, schrecklich. Das
ist unglaublich.
Ja, ja, das ist her. und jetzt seit ein paar Jahren, also es ist jetzt das dritte Buch, das jetzt erscheint. Bis jetzt habe ich quasi, seit ich das mache mit den Büchern, also das hat eigentlich dort so bei Corona angefangen, habe ich jetzt keinen Film mehr gemacht. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich auch wieder zurückkomme und ich hätte auch Lust, wieder mal einen Film zu machen. Was im Moment einfach ist, so, wenn ich eine Idee habe, und das macht es ein bisschen schwierig mit dem Film im Moment, ist die Entscheidung, willst du hinsitzen und es gerade anfangen zu machen? Also quasi gerade anfangen, die Geschichte zu erzählen, so wie bei einem Popsong. Willst du spielen mit der Gitarre? Oder willst du zuerst ein Konzept schreiben und überarbeiten und einen Produzent finden und überarbeiten und alle Rechte abgeben und dann in eine Förderung gehen und sich dann Fragen stellen lassen und von ganz vielen Leuten und vielleicht ändern und falls man eine Förderung überkommt zum Schreiben, ein Jahr lang daran schreiben und dann ist immer noch nicht sicher, ob es etwas wird und dann besetzen etc. Und es ist so ein langer Weg und es ist so unsicher, ob es überhaupt je etwas wird. Ich habe so viele Drehbücher gerade auch geschrieben, wo so viel, nicht so viel, aber ein paar, wo echt jahrelange Arbeit war. Und die Filme gibt es nicht, weil sie nicht finanziert worden sind. Und das sind auch Wunden, die man dann mit der Zeit ein bisschen mitträgt. Ich weiß nicht, wie viel Mal, dass ich das noch vertrage, eine Geschichte so weit zu treiben und am Schluss ist sie nie erzählt worden. Und bei einem Buch ist natürlich die Schönheit, ich kann es erzählen, ich muss nicht aufs Budget schauen, wenn ich schreibe, dann so, keine Ahnung, oder? Rom brennt, dann kann ich schreiben, Rom brennt. Und dann muss ich nicht fragen, wie teuer ist es, das zu drehen. Und ich kann die Figuren so beschreiben, wie ich sie will. Ich muss nicht überlegen, wer könnte das spielen, oder... Und darum macht es momentan ein bisschen schwierig, überhaupt wieder. Zum Film zurückzukommen. Ich vermisse es aber auch, und also ich hoffe schon fest, dass es wieder mal ein Projekt gibt.
Wäre schön.
Ja.
Aber trotzdem, der Moment, die Entscheidung hast du schon müssen fehlen. Die Story ist Film. Oder die Story ist ein Roman. Also,
nein,
das checke ich noch nicht ganz.
Angefangen hat, das war das Kinderbuch gewesen, «Holly im Himmel».
Mhm.
Und das war eine Geschichte, die ich schon lange mit mir herumgetragen habe als Idee. Und ich bin zu einem Filmproduzent, den ich auch schon geschafft habe, und habe gesagt, wäre das ein Film? Und dann hat er sich das alles angehört. Ich weiß noch genau, wir sind in der Totalbar gesessen. Er hat sein Büro um die Ecke gehabt, und dann hat er nachher gesagt, weißt du, es ist so, bei Kinderfilmen braucht es immer zuerst eine Buchvorlage. Kinderfilme funktionieren eigentlich nur so, dass es eine Buchvorlage gibt. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt bist du schlau, jetzt schreibst du die Buchvorlage selber. Oh. Weil ein Drehbuch ist ja eigentlich auch nichts anderes, als ganz genau beschreiben, was passiert. Jetzt kann ich es auch gerade mal probieren, so zu schreiben, dass es ein Buch ist. Oh. Und dann wird das natürlich ein Welterfolg, und dann kann man aus dem dann easy einen Film machen. Und eigentlich war das die Idee gewesen, dass es nur ein Umweg ist zum Film. Und dann ist es ein schönes Buch geworden, aber nicht ein Welterfolg. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nochmal zu ihm gegangen oder gedacht, was machen wir jetzt, den Film? Das Buch ist jetzt da. Mhm. Und eben entscheidend ist, es muss eben auch ein erfolgreiches Buch sein, wo ganz viele 100'000 Leute schon gelesen haben, damit sie dann auch ins Kino gehen und die Billette kaufen.
Aber das beziehst du jetzt auf ein Kinderbuch?
Das ist beim Kinderbuch so gewesen, aber so hat es angefangen. Dass ich eigentlich gedacht habe, ich mache eine Vorstufe für einen Film.
Aha.
Und dann habe ich wirklich Blut geleckt. Und beim ersten Roman, sobald wir angekommen sind, habe ich, ja, ich weiß nicht mehr, wie die, einfach die Idee gehabt. Und dann haben wir angefangen, das zu schreiben. Und als ich fertig war, ist es eben fertig gewesen. Und das ist einfach ein verrücktes Gefühl, dass man nicht dann, also es ist quasi dort, wo normalerweise die Arbeit beim Film erst anfängt, wenn du das Drehbuch fertig hast.
Noch durch tausende Mühlen.
Dann all die Mühlen und geht nochmal 3 Jahre, bis es dann irgendwann einem Festival vielleicht läuft oder man so da sitzt und dann hoffentlich Berlinale nimmt es auch nicht und so. Und dort ist es dann einfach, wird es gedruckt und ist draussen. Und das ist wahnsinnig befreiend gewesen. Ja, und darum habe ich jetzt nochmal eins geschrieben.
Sobald wir angekommen sind, Oppenheim, habe ich verschlungen.
Das freut mich.
In der Ferien nicht mehr können aufhören lesen. Dein neue Buch «Freunde von früher», das kommt jetzt dann in den ersten Tagen raus. Was steckt von unserer gemeinsamen Jugend in diesem Buch hinein?
Also es ist nicht ein Auto, ist schon das erste Buch. Es sind nicht autobiografische Geschichten, wo ich sage, ich erzähle jetzt das von mir. Aber es sind persönliche Geschichten, die quasi voll sind von mir. Und ich habe irgendwann wie herausgefunden, für mich, ich habe es andere natürlich vorher auch schon herausgefunden, aber dass sich Erinnern und Erfinden total ähnlich anfühlt. Es ist, glaube ich, irgendwie wirklich das Gleiche. Also, und man weiß manchmal gar nicht, ist man sich jetzt gerade am Erinnern oder ist man etwas Neues am Erfinden. Manchmal bringt man es, glaube ich, auch sonst durcheinander. Also, dass man meint, man erinnert sich und eigentlich ist es anders gewesen. Und, oder dass man meint, man erfindet eine Geschichte und eigentlich erinnert man sich an etwas, was man vergessen hat. Also, es ist bei mir natürlich im Schreiben vieles wieder rausgekommen. Es geht um WGs in den 90er Jahren. Es geht auch um einen, der Musik gemacht hat, früher. Und das ist mir so reingerutscht. Das habe ich eigentlich auch nicht geplant gehabt, dass der früher Musik gemacht hat oder dass das irgendwie, dass er eine Band gehabt hat und so. Also insofern ist es wahrscheinlich ist es drängt mit unserer Vergangenheit, aber nicht so, eigentlich sicher, nein, nicht so, dass du irgendwo kannst sagen, ui, das bin ich, oder das sind wir, oder so. Also es kommt niemand vor, wo ich kenne.
Diogenes Verlag, all drei Bücher, ein renommierter Verlag, das ist ja schon auch ein kleiner Ritterschlag, oder?
Ja, das ist sehr schön, dass Diogenes die Bücher jetzt rausgebracht hat. Ich weiss, dass andere Autoren dass es wieder zugehört beim ersten Buch, die ein Manuskript verschicken und warten und hoffen und eine Absage nach der anderen und Jahre später und so. Und ich hatte da wahnsinnig Glück gehabt. Ich habe es einer Agentur geschickt, wo das, ja. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen anders oder mindestens gefühlt für mich ein bisschen anders, wo dann gestanden ist, Debütroman. Oder, ich will so denken, ja, also.
Bei Hole im Himmel, oder?
Es ist sogar bei beiden gestanden, sobald wir angekommen sind, ist ja auch das Debüt dann wie das erste Erwachsene-Roman. Es ist immer irgendwie das erste etwas. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, das ist auch eben, es baut auch auf x Drehbücher und eben für mich auch Konzert und Kinderzimmer. Es ist nicht das erste Mal, es ist nur eine Weiterentwicklung.
Eine Frage, die du vermutlich nicht gerne hörst.
Shit.
Dein Daddy.
Aha.
So schlimm kann es in dem Fall nicht sein.
Nicht.
Vermutlich böse Zungen würden behaupten, tja, der hat es natürlich ein bisschen einfacher gehabt. Mit dem Daddy, der Bestseller-Autor ist, der einen Namen hat. Würdest du jetzt aus deiner Perspektive sagen, hat er den Namen von deinem Daddy geholfen? Jetzt zum Beispiel bei Diogenes?
Bei Diogenes wahrscheinlich schon, weil er tatsächlich auch bei Diogenes ist. Und früher ist die Frage ist immer wieder auch gestellt worden. Früher ist es gewesen, also das erinnerst du dich vielleicht noch, wir haben unsere CD rausgegeben, Limit, Unlimited. Und dann hat ein Journalist angerufen vom Blick und gesagt, wir brauchen ein Foto von euch, schnell, wir bringen etwas über eure CD morgen. Und dann haben wir ein Bandfoto geschickt, noch per Fahrradkurier, wo sie es abholen. Und dann war wirklich ein kleiner Artikel im Blick, wo gestanden ist, wussten Sie, dass Charles Lewinsky einen Sohn hat, der Gitarre spielt, hier links oder so. Das ist etwa der Artikel über unser Album, wo wir irgendwie monatelang im Studio, so. Und dort hat es mich genervt, muss ich sagen, weil ich dachte, das hat jetzt einfach wirklich nur mit uns zu tun gehabt. Wir haben die Musik gemacht, wir haben eben, wie wir es erzählt haben, so die Idee gehabt, zusammen das zu machen. Bei meinem Buch, tatsächlich, vielleicht hat es mir geholfen und dann bin ich einfach nur dankbar, dass es vielleicht eine Tür aufgetan hat bei diesem Verlag. Unterdessen habe ich die schön, also letztens habe ich eine Lesung gehabt, wo nachher jemand zu mir gekommen ist und gesagt, ja, aber wir haben das schon mal zusammen und dort dazumal, weisst nicht mehr. Und ich habe mich nicht, Gottes Willen, meine Erinnerung ist weg. Ich weiss einfach nicht, von was er redet. Bis ich dann realisiert habe, dass er meint, ich sehe meinen Vater. Und das ist gut, jetzt erbe ich einfach das Publikum von meinem Vater, der einfach weiter an Lesungen von Lewinsky geht und gar nicht merkt, dass es ein anderer ist.
Wie ist das, wenn du ein Buch geschrieben hast, dann meldest du dich beim Daddy und sagst, hey, willst du mal schnell drüber schauen, was haltest du davon?
Ja, also jetzt also eben so viel habe ich ja noch nicht geschrieben, aber bei diesen drei jetzt habe ich es ihm absolut auch geschickt und bin gespannt gewesen, wie er es findet. Und es ist sehr lässig bei ihm, weil er nicht nur ein viel- und Schnellschreiber ist, sondern auch ein Schnellleser, also er kann wirklich, man kann ihm ein Buch schicken und er kann es so am nächsten Abend hat er es gelesen. Also, wenn ich geschrieben habe, bin ich natürlich neugierig, wie wirkt das?
Ja, ja.
Und jede normale Leserin braucht dann einmal drei Wochen für so ein Buch.
Und er meldet sich so nach.
Und er meldet sich dann nach 36 Stunden und sagt, du hast jetzt gelesen. Und das ist ein bisschen lässig.
Freunde vom Früher. Freundschaft. Was bedeutet Freundschaft für dich?
Für mich ist es mega zentral, einfach die Menschen, mit denen man Zeit und das Leben verbringt, die sind ja, oder also eben, wie Familie, das ist quasi...
Familie kann man sich nicht aussuchen.
Familie kann man sich nicht aussuchen, das stimmt. Man wird sie vielleicht, ich habe das nie müssen, aber man wird sie vielleicht ein bisschen schlechter los als Freunde. Aber Freunde, man kann sich sie, also... Ja, das stimmt. Also das... Aber trotzdem ist es, das sind die Menschen, mit denen man Zeit verbringt und Geburtstag und dann irgendwann Beerdigungen. Das sind die da sind. Möglichst lang hoffentlich. Und also von daher ist das natürlich wahnsinnig wichtig, wichtiger als alles. Also der Erfolg jetzt, wenn du sagst, Ohrenwürm Doppelplatin oder Open Air St. Gallen, das ist ja wie alles nichts. Das ist alles flüchtig. Also das ist im Moment ist das lässig und ist das ein Ego-Booster und schön, aber von dem bleibt nichts übrig. Aber von einer Freundschaft, also ja, die bleibt.
Wenn ich unsere Freundschaft beschreibe, das ist so eine Freundschaft, wir sehen uns jetzt nicht alle 5 Tage.
Nein.
Gehen ein Bier trinken. Da gibt es wieder mal ein halbes Jahr, wo wir uns nicht sehen. Aber wenn wir uns sehen, es ist immer einfach noch wie früher.
Ja, das ist lustig, oder? Das ist dann blablabla.
Ja, ja, also irgendwie, das ist so langanhaltend und so tief. Und ich kann Zeit verstreichen, aber da gibt es nichts zu rütteln. Das ist mega schön.
Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen wie Geschwister, die dann auch sind. Das sind die Zeit, mit denen man am Schluss, also man sagt, die Geschwister, das sind die Menschen, die einem am nächsten sind, weil man sie am längsten auch kennt. Die Älteren, eben so traurig das ist, gehen vielleicht irgendwann. Und die Kinder kommen ja erst später und Geschwister oder eben so, oder die Freunde, die Kindheitsfreunde, das sind die, wo einfach, es hat sich niemand so einen langen Weg gemeinsam.
Mhm. Dein neue Buch, Freunde von früher, das verschenken wir. 3 Exemplare. Also, wenn ihr zuhause so ein Exemplar möchtet haben, könnt ihr auf info@soundcheck.ch info@soundcheck.ch ein Mail schicken und wir tun dann von diesen tausenden Mails, die ich bekomme, 3 rausziehen und die werden dann stolze Besitzer vom neuen Werk von Michael Lewinsky.
Und wir haben zusammen noch Radio gemacht, dann haben wir das auch gemacht, so ähnlich. Dann haben wir gesagt, und wenn ihr einen Song wünscht, könnt ihr jetzt anrufen. Und dann sind wir am Morgen um 10 Uhr im Seefeld gesessen und haben auf das Telefon geschaut. Und irgendwann hat es geleuchtet, hat so geleuchtet. Und dann hat meine Grossmami angeleuchtet.
Ja, so herzig!
Ja, so ist sie. So ähnlich wird es jetzt vielleicht auch wieder sein.
Micha, wärst du noch bereit für so eine Schnellfragerunde?
Ich denke langsam, aber wir können es probieren.
Früher Aufsteher oder Nachtmensch?
Leider immer früher noch.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Happy End oder Offnungsende?
Offnungsende.
Computer oder Notizbuch?
Computer.
Schreibblockade oder Zeitdruck?
Zeitdruck gegen Schreibblockade.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
Kochen oder essen gehen?
Kochen.
Konzert spielen oder im Studio einen Song aufnehmen?
Konzert spielen.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Meer oder Berge?
Meer.
Stadt oder Land?
Stadt.
Herz oder Kopf?
Herz.
Bauchgefühl oder Analyse?
Bauchgefühl.
Humor oder Drama?
Humor.
Oscar oder Bestseller?
Oh. Beides nicht, wahrscheinlich.
Ach, komm herauf.
Ja, also. Bestseller.
Schon, aber das hast du ja schon.
Hey. Also. Dann bin ich zufriedener. Dann muss ich immer so ein bisschen auch erreichbare Ziele setzen.
Film oder Buch?
Das möchte ich eigentlich nicht entscheiden.
Dürfen wir auch. Perfektion oder Intuition?
Intuition.
Eine von meinen Lieblingsfragen noch. Was müsste passieren, oder vielleicht ist das schon so, damit du vor dem Spiegel kannst stehen und kannst sagen, mit mir würde ich auch noch ein Bierchen trinken?
Ich glaube, ehrlich gesagt, einfach genug geschlafen, hormonell alles im Gleichgewicht, gerade einen guten Tag, purer Zufall. Einmal stehe ich auf und habe das Gefühl, es ist so, und einmal überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist viel Chemie im Spiel.
Du bist zufrieden mit dir?
Immer wieder. Immer wieder und immer wieder auch nicht. Und bis heute weiss ich nicht, warum, an welchem Tag. Eben wirklich, ich habe das Gefühl, es hat viel mehr mit, wie es meinem Körper so geht. Es gibt Leute, die sind einfach grundsätzlich immer positiv drauf, sogar wenn sie im Seich sind. Und es gibt Leute, die hinterfragen alles, wenn es eigentlich ganz gut ist. Und ich bin manchmal dieses und manchmal das andere.
Ich finde, das ist etwas Unschönes, wenn man das sagen kann. Wenn man mit sich selber im Reinen ist.
Mhm.
Und das hat ja nichts mit arrogant oder nach mir die Sinnflut zu tun, sondern einfach mit sich so grosser Modo zufrieden ist und findet, ja, doch mit mir würde ich auch noch ein Bierchen trinken.
Ja, das ist mega ein schöner Zustand. Mhm. Aber eben eigentlich also aus purer Neugier mit allen anderen lieber.
Weil dich kennst schon.
Mich kenne ich schon.
Ich habe noch eine Abschlussfrage, Micha. Wenn du ein Glückskeks wärst, was würde auf dem Zettel draufstehen?
Es würde draufstehen, man wächst dann schon rein. Irgendwie am Schluss wächst man, glaube ich, oder du wachst dann schon rein. Oder vielleicht wäre es dann noch ein bisschen besser formuliert. Aber all die Sachen, wo ich in meinem Leben vielleicht mal Angst hatte und dachte, wenn das dann, wie soll das dann werden? Vom Kinderhaben zum einen Film machen, all die Sorgen, die sich macht. Wenn es dann so weit ist, ist man dann auch so weit.
So ein bisschen Urvertrauen.
Ja, oder einfach, oder sich auch damit zufrieden, zu wissen, dass man sich auch damit zufrieden geben kann, wenn es dann weniger ist. Man ist dann am Schluss, bewegt sich alles irgendwo im statistischen Mittel und das ist auch in Ordnung.
Wenn wir in die Zukunft schauen, auf was dürfen wir uns noch freuen, wo der Micha uns wird schenken an Filmen oder Bücher oder Projekte? Hast du da irgendetwas in der Pipeline?
Nein, ich weiss wirklich, ich bin jetzt an dem Moment, wo das eine jetzt quasi auf die Welt kommt. Also übermorgen, wenn das jetzt ausgestrahlt wird. Und wenn man es jetzt gerade schaut, da wo es ausgestrahlt wird, dann kann ich sagen, übermorgen, also am 30. August, ist die Buchpremiere im Kaufleuten. Und dort sind jetzt wie meine Gedanken. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich erst richtig kann über etwas Neues nachdenken kann, wenn es wie das letzte auf die Welt gekommen ist.
Ich drücke dir von Herzen all Däume, es sind leider nur zwei, aber die drücke ich aber heftig, dass das mindestens auch so ein Erfolg wird wie dein letztes Buch. Micha, es ist mega cool gewesen, haben wir ein bisschen in der Vergangenheit rumwühlen und ein bisschen wieder die Geschichten vorholen von früher.
Danke vielmals für die Einladung, es ist mega schön.
Das sehr, sehr, sehr gerne. Wir machen noch ein bisschen Musik zusammen.
Das ist aufregend, ein Hobbymusiker im Soundcheck-Studio.
Du betitelst mich als Hobbymusiker.
Ich habe mich gemeint.
Was spielen wir denn?
Wir spielen einen Song von Mark Ribbett, «Aquí como allá». Und ich freue mich sehr drauf.
Absolut. Tausend Dank, Micha, bist du da gewesen. Und ich freue mich mit dir, demnächst ein Bierchen zu trinken.
Sehr gerne.
Vielen Dank, sind ihr bei der 11. Ausgabe vom Soundcheck Talk wieder dabei gewesen. Könnt den Kanal abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, wo auch immer ihr das hört und schaut. Die nächste Folge kommt immer am letzten Freitag vom Monat und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid und wünsche euch bis dann ein wunderschönes Leben. Mein Name ist Sanna Steck. Habt's gut. Ciao zusammen. Danke, Micha.
Danke.